D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Armin Himmelrath. Guten Tag. Heute kümmern wir uns um ein Fach, das heißt Werkstoffwissenschaften. Und bei der Vorbereitung, da bin ich ganz vielen Menschen begegnet, die haben, wenn ich davon erzählt habe, gesagt, was ist denn das, Werkstoffwissenschaften? Wenn man es ein bisschen verkürzt sagt, dann kann man das vielleicht so beschreiben. Werkstoffwissenschaften beschäftigen sich mit den Materialien, die im Alltag der Menschen eine ganz besonders große Rolle spielen. Und manchmal werden danach sogar ganze Zeitalter benannt. Die Steinzeit zum Beispiel, das ist das, was wir da hören. Oder es gibt auch ein anderes Beispiel, dieses hier. Die Eisenzeit, genau. Und wenn man sich das heute anschaut, weiß man zwar noch nicht, in welche Richtung sich das entwickelt, aber vielleicht wird später irgendwann einmal irgendjemand dieses beginnende 21. Jahrhundert als das hier beschreiben. Als Schilfzeit, nämlich Schilfzeit. Denn Schilf, das ist neben anderen pflanzlichen Stoffen eines der Materialien, mit denen sich Werkstoffwissenschaftler derzeit ziemlich intensiv auseinandersetzen. Aus Schilf lassen sich zum Beispiel Spanplatten herstellen. Mehr dazu gibt's im Laufe dieser Sendung. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit unserem Faktencheck, mit den wichtigsten Informationen zum Fach Werkstoffwissenschaften.
Worum geht's? Ganz gleich, ob besonders leichte Metalllegierungen, die in Flugzeugen verbaut werden, oder spezielle Keramiken mit Lithium-Ionen für leistungsstärkere Batterie. Werkstoffwissenschaftler tüfteln an immer besseren Werkstoffen. Im Studiengang Werkstoffwissenschaften lernen Studenten, wie Materialien für die Industrie entwickelt, verarbeitet und geprüft werden. Die mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen für solche Werkstoffentwicklungen werden im Studium ebenso vermittelt wie die Ingenieurtechniken, mit denen die Materialien verarbeitet und verbaut werden. In den Werkstoffwissenschaften wird an möglichen Industrieanwendungen geforscht. Darin unterscheiden sie sich von der Materialwissenschaft, die die Eigenschaften sämtlicher Stoffe erforscht und vor allem Grundlagenforschung ist.
Wo kann ich das studieren?
Werkstoffwissenschaften kann man als Bachelor- oder Masterstudiengang an rund 10 Hochschulen in Deutschland studieren. Zum Beispiel in Clausthal, Osnabrück oder Berlin.
Wie bewerbe ich mich?
Grundsätzlich bewirbt man sich direkt bei den Hochschulen. Vor allem für die Bewerbung zum Bachelorstudium gibt es oft einen Numerus Clausus.
Die wichtigsten Informationen zum Fach Werkstoffwissenschaften. Uriel Tradowski, der hat das entsprechende Bachelorstudium schon fast hinter sich und er hat uns erzählt, was er an seinem Fach so spannend findet und warum er jetzt auch noch den Master dranhängen will.
Mein Name ist Uriel Tradowski. Ich studiere im 6. Semester den Studiengang Werkstoffwissenschaften und Werkstoffwissenschaften deswegen, weil von der Entwicklung bis halt zur Anwendung alles mit drin ist. Und so gesehen man ein sehr breites Feld vor sich hat, das die vielfältigsten Möglichkeiten später in den Beruf zu gehen, den man dann möchte, den man aber vielleicht vor dem Studium noch nicht so absehen kann, bietet. Im Bachelor ist es sehr schön, man wird halt in allen drei Werkstoffklassen gleichberechtigt ausgebildet. Das sind hier bei uns die Metalle, die Keramiken und die Kunststoffe. Die richtige Vertiefung folgt im Masterstudiengang, aber ich denke, dass es gar nicht verkehrt ist, wenn man sich in allen Werkstoffbereichen gut auskennt, da die Schnittmengen doch nicht zu unterschätzen sind. Und wenn man sich nur in seinem eigenen Bereich auskennt, dann wird man vielleicht blind für die Möglichkeiten, die man übernehmen könnte, wenn man sich in den anderen Bereichen ein wenig besser auskennt als andere. Das Schwierigste im Studium ist die Mathematik in erster Linie und dann die naturwissenschaftlichen Grundlagen, Physik, Chemie, physikalische Chemie. Das sind sicherlich so die ersten Hürden. Und was mich halt dann überzeugt hat, sind Exkursionen. Denn wenn man dann wirklich mal in die Betriebe geht und sieht, was dort gearbeitet wird, das sind dann so die Punkte, wo man halt sieht, aha, man macht hier etwas, womit man später zu einer Zufriedenheit kommt, wenn man quasi abends seine Werktätigkeit verlässt. Also die beste Exkursion, an der ich teilnehmen konnte, war hier zu drei verschiedenen ThyssenKrupp-Werken in der Eifel. Dort werden unter anderem Produktionsanlagen für die Automobilindustrie entwickelt und da, genau an dem Punkt, sind Werkstoffwissenschaften involviert. Was natürlich heute ganz wichtig ist, ist die Optimierung in Richtung Leichtbau. Wenn jetzt ein Umschwung in die Richtung der Elektromobilität einsetzt, nochmal Gewicht draufgepackt wird, weil die Akkus eben etwas schwerer wiegen. Da werden also in Zukunft halt auch Verbundwerkstoffe, die sehr viel leichter sind, sehr viel stabiler sind, aber auch kritisch in der Verarbeitung im Hinblick auf die Kosten. Und Kosten ist ja nun was, was in der Industrie nicht so beliebt ist. Man könnte halt auch sagen, in der technologischen Entwicklung ist die Werkstoffentwicklung immer der Auslöser für weitere Entwicklungen. Ohne die Werkstoffe würde die Technologie gar keine Sprünge machen.
Aber genau um diese Sprünge geht's. Metalle, Keramiken, Kunststoffe, das sind die drei Werkstoffklassen, die klassischen jedenfalls, hat Uriel Tradowski erzählt. Und es gibt eine, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine eigene Werkstoffklasse ist, es gibt aber ein jedenfalls relativ neues Feld, nämlich die Forschung an nachhaltigen Werkstoffen, also diejenigen, die zum Beispiel aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Da wird dann geschaut, wie die mit möglichst wenig Energieaufwand verarbeitet werden können, dass keine Giftstoffe zur Verarbeitung benötigt werden und dass sie am besten auch noch kompostierbar sind und sich selber wieder abbauen hinterher. All diese Anforderungen, die erfüllt ein Werkstoff, der nur aus Pflanzenfasern oder aus Altpapier besteht und aus dem man Möbel machen kann, Fußbodenlaminat, aber auch Dämmstoffe im Baubereich. Zelfo heißt dieses Material und meine Kollegin Andrea Heinze, die hat einen der Entwickler dieses Werkstoffs getroffen und zwar in einer wirklich passenden Umgebung, nämlich im brandenburgischen Biosphärenreservat Schorfheide.
Richard Hörding hält eine armlange dunkelgraue Schale in der Hand. Die ist innen glatt und außen buckelig.
Die waren bei einer Sprühtechnik gemacht, ja. Und die waren auf eine Form gesprüht. Und deswegen ist der Innenbereich glatt und außen ist eine Textur von dieser Sprühanlage.
Die Schale fühlt sich warm an und ist zugleich hart wie Stein. Kaum zu glauben, dass dieses Stück ganz allein aus alten Zeitungen besteht.
Aus Altpapier gemacht und dann in den Ofen geworfen.
Tatsächlich braucht man für diesen Werkstoff nur Fasern, Wasser und Hitze, die dafür sorgt, dass das Wasser wieder verdampft.
Unser Prozess braucht keinen Klebestoff. Es gibt überhaupt nichts drin. Wir nehmen die Fasern auf die sogenannte Mikro- und Nano-Ebene.
Wenn man Fasern stark vergrößert, sieht man, dass die dreidimensional sind und sich verästeln wie die Zweige eines Baumes. Richard Hörding und seine Entwickler haben es geschafft, die Fasern so zu wässern, dass sie sich dabei ineinander verhaken. Wenn dann das Wasser daraus verdampft, entsteht ein ebenso robuster wie ungiftiger Werkstoff, der sogar kompostierbar ist. Das ist Richard Hörding nicht genug.
Heutzutage, man sollte nicht die Quelle von Essen wegnehmen, ja? Es gibt nicht genug.
Richard Hörding will nicht, dass Bauern allein für seine Werkstoffproduktion Pflanzen anbauen, denn dadurch fehlt Acker zum Anbau von Essen. Deshalb nutzt er nur Pflanzenteile, die übrig sind, Baumwollsträucher nach der Ernte zum Beispiel.
Und wir haben das durch unser Prozess geworfen und von das haben wir Platten bekommen und es ist super leicht und super stark. Mega, mega stark. Das ist so stark, wirklich wie Stahl. Es ist nicht brechbar.
Solche Platten sind schon zu Fußbodenlaminat verarbeitet worden. Denn der Entwickler tüftelt nicht nur auf der Mikroebene von Fasern, sondern auch an der Oberfläche. Mit dem richtigen Schliff wirkt die wie eine Holzmaserung oder auch glatt wie eine Kachel.
Fast jeden Faser, Stroh, Getreide, alles, ja, ist machbar.
Deshalb probiert Richard Hörding auch Pflanzenfasern aus, die direkt vor seiner Haustür wachsen.
Wir haben hier in unserem Biosphärenreservat überall Schilf.
Und zwar auch auf den Äckern. Das liegt daran, dass der Grundwasserspiegel gestiegen ist. Vor allem in Senken verfault den Bauern das Getreide. Stattdessen wächst dort Schilf.
Es ist sehr, sehr problematisch. Aber für uns, es ist ein Zufall, dass wir plötzlich ausgezeichnet Faser hier haben. Schilf ist fast so gut wie Hanf oder Flachs.
Er gibt aber weniger harte Platten als zum Beispiel die aus Baumwolle. Deshalb experimentiert Hörding gerade an einer Art Spanplatte aus grob gehäckseltem Schilf. Auch die kommt wie alle seine Materialien ohne Kleber oder Bindemittel aus.
Andrea Heinze über die Entwicklung neuer und nachhaltiger Werkstoffe.
We'll be right back.
Wir haben es eben schon gehört, Nachhaltigkeit, das ist ein wichtiges Kriterium in den Werkstoffwissenschaften und bei der Entwicklung neuer Werkstoffe. Und das gilt natürlich auch für den Bereich der Medizin. Studenten der Technischen Universität in Berlin, die versuchen zum Beispiel, heißes Magnesiumpulver mit sehr großem Druck durch ein Loch zu pressen, sodass daraus dann auf der anderen Seite eine dichte und glatte Stange entsteht, eine Magnesiumstange. Strangpressen nennt man das. Und irgendwann sollen aus diesen Magnesiumwürsten sogenannte Stents werden, also dünne Röhrchen, die zum Beispiel Herzkranzgefäße weiten, also bei Operationen eingesetzt werden und die sich dann noch später irgendwann im Körper des Patienten einfach auflösen. Wäre eine ideale Lösung, aber das ist noch Zukunftsmusik, denn wie genau das am Anfang krümelige Pulver am Schluss zu einem guten und festen Strang und dann auch noch zu einem Stent wird, das muss erst noch erforscht werden. Thema für ein paar studentische Abschlussarbeiten, die sich damit beschäftigen an der TU Berlin. Und Andrea Heinze hat den Studenten der Werkstoffwissenschaften einfach mal beim Strangpressen zugeschaut.
Als stünde man vor einer überdimensionierten Tischbohrmaschine, so wirkt der Apparat zum Strangpressen. In Kopfhöhe ist ein Kolben angebracht, der sich während des Versuchs absenkt. Weiter unten, ungefähr hüfthoch, ein Metallzylinder, in den die Studenten kleine Magnesiumkörner einfüllen.
Wir haben das jetzt schon vorgewärmt, und zwar hier in diesem Ofen.
Da stehen links zwei zylindrische Behälter. Ja, da sind abgemessene Mengen von dem Granulat drin.
Felix Gensch zeigt mit dicken wattierten Hitzeschutzhandschuhen in einen kleinen gemauerten Ofen. Beim Strangpressen trägt er Blaumann und Schutzbrille, denn das Magnesiumgranulat wird auf 300 Grad Celsius erhitzt. Wenn sein Kommilitone René Nitschke einen der Zylinder mit der Zange rausholt, dann flirrt die Luft vor Hitze.
Das ist das Flimmern, ne? Also wir nehmen jetzt auch die Deckel runter, die sind halt dazu da, damit es nicht allzu sehr auskühlt.
Felix und René sind im 11. Semester ihres Diplomstudiums und machen Versuche zum Strangpressen für ihre Abschlussarbeit. Die ersten praktischen Erfahrungen mit dem Strangpressen können die Studenten heute schon gegen Ende des Bachelorstudiums machen, obwohl das theoretische Wissen erst später kommt, erzählt der Ausbildungsleiter Sören Müller.
Grundkenntnisse übers Strangpressen haben die meisten, wenn sie hier anfangen, noch nicht, da die Vorlesung eher im Masterstudiengang dann erfolgt. Das heißt also, das ist so Learning by Doing. Und nach einer Einweisung können die dann sowohl die kleine Strangpresse selber bedienen. Wir haben unten noch Prüfmaschinen für mechanische Prüfungen. Das müssen sie natürlich auch selber machen.
Dazu gehört auch, die Maschinen für die Versuche vorzubereiten.
Wir fahren jetzt den Aufnehmer etwas höher, damit wir unten die Werkzeuge einsetzen können.
René legt die Matrize ein. Das ist ein Ring, durch den das Magnesium gepresst werden soll. Dann beugt sich Felix über die Maschine.
Wir müssen jetzt noch die Aluronden auf die Matrize legen.
Aluronden?
Ja, das sind rund ausgestanzte Aluminiumfolie. Mehr ist das gar nicht. Damit das Granulat nicht sofort durchrieselt. Und wenn wir es dann strangpressen, das heißt, wenn genug Druck aufgebracht wird, um das wirklich durchzudrücken, dann bricht natürlich auch die Alufolie auf und wird einfach vorne mit dem stranggepressten Produkt ausgestoßen.
Die Alufolie wird mit Graphit und Öl festgeklebt. Eine Mischung, die auch dafür sorgt, dass das Metall besser gleitet.
So, wir füllen jetzt das Granulat mittels des Trichters in den Aufnehmer ein. Wir müssen darauf achten, dass unten nichts aus dem Aufnehmer raus rieselt. Sollte aber nichts passieren, dadurch, dass es ja mit Alufolie verschlossen ist.
Felix lässt das Magnesiumgranulat in den Aufnehmer einrieseln. Dann verschließt er den Sammelbehälter mit einem Deckel und René lässt den Kolben, der unter den Ingenieuren Stempel heißt, herunterfahren. Doch der Stempel klemmt.
Stempel ist ein bisschen schief. Komm mal hoch, 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 hoch.
Felix ruckelt mit seinen dicken Handschuhen an dem Metallkolben.
Jetzt fahr mal runter.
Der Stempel nähert sich wieder dem Aufnehmer.
Wenn das ja da ein bisschen angeeckt ist.
Und gleitet rein. Dabei baut der Stempel einen immer größeren Druck auf, bis der Druck so groß ist, dass unten eine weiß glänzende Metallwurst rauskommt. Strangpressen ist eine knifflige Angelegenheit. Vor allem, wenn man Pulver verpresst, erzählt René Nitschke.
Man kann Magnesium auch als solides Material verpressen. Hier ist es aber notwendig, das als Granulat zu machen.
Denn wenn man Magnesium und Calcium als Ganzes verpresst, braucht man sehr hohe Temperaturen. Und dabei würde das Calcium verdampfen.
Calcium ist aber ein wichtiger Anteil hier an dieser Legierung, da sie für Implantatzwecke genutzt wird. Und das Calcium den Knochenaufbau steuert.
Aus dem Calcium-Magnesium-Strang sollen irgendwann einmal Stents oder Knochenschrauben werden, die sich langsam im Körper der Patienten auflösen. Schließlich werden Knochenschrauben nicht mehr gebraucht, wenn die Brüche verheilt sind. Und ein Stent, der die Herzkranzgefäße eines Kindes weitet, wird zum Hindernis, wenn das Kind wächst. Im Moment kann man sich allerdings kaum vorstellen, dass aus den Strängen derlei feine medizinische Implantate werden, denn die Stränge sind 1,5 Zentimeter dick.
Also das Ganze wird gezogen als Draht, das heißt noch weiter verjüngt.
So Ausbildungsleiter Sören Müller.
Es wird hohlgebohrt und es wird mittels eines Lasers ja wie einen Draht Gitter draus geschnitten, bis sie dann den fertigen Stent oder auch die fertige Knochenschraube oder Knochenplatte haben.
Die Versuche zum Lasern übernehmen Partner der TU Berlin aus der Industrie. Wie aus den Strängen Drähte gezogen werden, sind dagegen Themen von Seminar- und Abschlussarbeiten. Die Strangpressmaschine hat mittlerweile einen ausreichenden Druck erzeugt. Felix Gensch hockt davor und schaut von unten auf die Presse.
Und wie man jetzt sehen kann, an der Öffnung kommt jetzt der Strang raus. Mit einer ansprechenden Oberflächenqualität, könnte man auch schon sagen.
Wieso ist die ansprechend?
Wenn man die Prozessparameter falsch wählt, zum Beispiel zu heiß presst, dann fängt das Material aufzureißen. Das nennt man Heißrisse. Oder es bekommt starke Riefen.
Tatsächlich ist der Strang schön glatt. Ganz vorn allerdings ist er ziemlich verkrunkelt.
Das ist die Alufolie hier vorne. Das kann man dann abschälen, die Alufolie.
René Nitschke schneidet den Strang mit einem Bolzenschneider ab. Auf den ersten Blick macht er also einen guten Eindruck. Ausbildungsleiter Sören Müller ist trotzdem nicht zufrieden.
Zum Ende hin kriegt er sowas wie Risse. Ganz im Kern sieht man noch ein bisschen poröses Material, worauf man auch schließen kann, dass das noch nicht 100% der theoretischen Dichte erreicht hat.
Das bedeutet weitere Versuche, in denen die Temperatur variiert wird und der Druck.
Das sind jetzt auch erstmal ja nur Vorversuche, um zu sehen, ob es überhaupt möglich ist, feste Stränge aus einem Pulver herzustellen. Und das kann man definitiv bejahen.
Im Moment forschen Werkstoffwissenschaftler, wie man die Magnesiumlegierung am besten verarbeitet. Wie dieses Metall sich dann tatsächlich im Körper von Menschen verhält, das ist ein Forschungsfeld der Zukunft.
Andrea Heinze über die Entwicklung neuer Werkstoffe durch Studenten an der Technischen Universität in Berlin. Radio Wissen, mein Studium. Kaum ein Studiengang kommt heute noch ohne Praktikum aus. Und das ist ja auch gewollt so, denn in Praxiseinsätzen, da sollen die Studenten das wirkliche Leben kennenlernen in den Betrieben und Organisationen, in denen sie unterwegs sind und damit den Bezug zwischen ihrem Fach und der gesellschaftlichen Realität herstellen. Aber es gibt immer wieder auch Berichte über Schwierigkeiten und Probleme der Generation Praktikum. Fehlende Bezahlung, Ausbeutung, Perspektivlosigkeit, das sind so Stichworte, die in dieser Debatte immer wieder fallen. Drei Studenten aus Witten von der dortigen Privatuniversität haben in dieser Woche den bisher größten Bericht zur Lage der Praktikanten in Deutschland vorgelegt, den sogenannten Praktikantenreport 2012. Einer von den dreien ist Daniel Pütz und jetzt am Telefon. Ein paar typische Probleme habe ich schon genannt. Wie schlimm steht es denn wirklich um die Praktikanten in Deutschland?
Ja, also generell kann man sagen, ist eines der interessantesten Ergebnisse unserer Studie, dass diese typische Generation Praktikum so gar nicht pauschalisierbar ist und auch gar nicht erkennbar ist, denn mehr als die Hälfte aller Praktikanten haben ihr Praktikum eher positiv als negativ bewertet bei uns.
Jetzt sagen Sie, so schlimm ist das alles gar nicht. Auf welche Daten stützen Sie sich da? Wie viele Praktikantinnen und Praktikanten konnten Sie befragen?
Also wir haben ja Anfang 2011 das Portal Mein Praktikum gegründet. Da kann jeder sein Praktikum anonym bewerten und darüber hinaus haben wir jedes Semester seitdem eine Deutschlandtour gemacht. Da sind wir dann jeweils zu 20 Universitäten gefahren oder auch Fachhochschulen gefahren pro Semester und haben dort also dann tagtäglich 4 bis 5 Wochen lang Studenten befragt und haben so ziemlich schnell ziemlich viele Bewertungen zusammenbekommen. Die Studie stützt sich auf 5547 Bewertungen, die dort eingegangen sind, und das, denke ich, ist eine ganz solide Datenbasis, um diese Ergebnisse ganz solide zusammenzuführen.
Jetzt nennen Sie verschiedene Aspekte, die da abgefragt wurden. Ich sage einfach immer mal so Stichworte und Sie können ja kurz sagen, was dabei herausgekommen ist. Ja. Wie sieht's aus mit der Zufriedenheit der Studierenden mit ihrem Praktikum ganz generell?
Ja, die Zufriedenheit insgesamt wird eher positiv bei der Hälfte angesehen. Das heißt, diese riesengroße Unzufriedenheit gibt es nicht. Auch die Unternehmen, die immer Angst haben, dass sie auf so einem Portal eher die Leute vorfinden, die da nur ihren Frust abladen, das können wir so nicht nachvollziehen, weil halt eher die Leute, die zufrieden sind und ihre Firma loben wollen, weil sie so eine gute Betreuung hatten oder so ein tolles Team und tolle Aufgaben hatten, sind eher diejenigen, die unser Portal dann nutzen und dort halt ihre Firma loben.
Wie sieht's aus mit dem Punkt Bezahlung? Ist ja für viele auch ganz wichtig.
Ja, das stimmt. Also die Zufriedenheit, das konnten wir auch feststellen, hängt in gewissem Maße von der Bezahlung ab. Also wenn man so gut wie gar nichts verdient, ist die Zufriedenheit nicht so rosig. Jedoch müssen wir auch sagen, dass 40% aller Praktika halt unbezahlt sind und nur 14% der Praktikanten verdienen mehr als 700 Euro.
Das ist nicht wirklich viel, aber vielleicht gerade auch ein Kennzeichen des Praktikums. Ein weiterer Punkt, den ich interessant fand, den Sie aufgeführt haben, ist die Arbeitszeit. Und Sie sagen, die Praktikanten sind bereit, richtig viel zu arbeiten.
Genau. Die meisten Praktikanten arbeiten circa 8 Stunden. Das, was also auch ein normaler Arbeitnehmer so arbeitet. Das heißt, die sind einfach da im Team integriert und arbeiten genauso viel wie alle anderen. Und nur 15% arbeiten länger als 8 Stunden und 10% lediglich arbeiten halt weniger als 7 Stunden. Das heißt, der Großteil hat einfach einen ganz normalen 8-stündigen Arbeitstag. Und im Gegensatz zum Verdienst haben wir keinen offensichtlichen Zusammenhang halt festgestellt, dass halt die Arbeitszeit mit der Zufriedenheit irgendwie in irgendeiner Weise korreliert.
Aber andersrum sagen Sie schon, wenn jemand ordentliche Anerkennung bekommt, auch ein bisschen was bezahlt bekommt, dann ist er durchaus bereit, auch mehr als 8 Stunden bis zu 10 Stunden am Tag zu arbeiten.
Genau, ja, die Bereitschaft ist dann auf jeden Fall da.
Wie sieht's denn aus mit tatsächlichen Effekten im Hinblick auf die Karriere? Gibt es die? Kann man die schon ablesen? Können Sie sagen, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen einem gelungenen Praktikum und dann auch dem Einstieg in einen Job möglicherweise?
Das ist ein Punkt, den wir abgefragt haben innerhalb der Befragung. Aber es ist so, dass also die Praktikanten sagen, dass sehr wenige ehemalige Praktikanten nun im Unternehmen arbeiten, woraus sich schließen lässt, dass im Gegensatz zu das, was die Firmen immer kommunizieren, Praktikanten eher nicht so als das angesehen wird, wo man dann mal guckt, ach, könnte das ein zukünftiger Mitarbeiter sein? Das können wir so nicht feststellen, weil halt die meisten Praktikanten sagen, dass nicht sehr viele der vorigen Praktikanten jetzt im Unternehmen angestellt sind.
Jetzt haben Sie es eben schon erwähnt, Sie haben eine, ja, so ein Bewertungsportal gegründet im vergangenen Jahr, meinpraktikum.de. Wie funktioniert das genau? Was macht man darauf? Was bewertet man? Und was kann ich dann vor allem auch, wenn ich ein Praktikum suche, da nutzen?
Ja, also auf meinpraktikum.de kann jeder zunächst mal anonym und kostenlos sein Praktikum bewerten. Und darüber hinaus können Unternehmen ihre Arbeitgebermarke ganz authentisch darstellen. Das heißt, wir führen mit dem Unternehmen ein Interview, wir sprechen mit einem ehemaligen Praktikanten des Unternehmens und fragen ihn, was hat dir dein Praktikum für den weiteren beruflichen Werdegang gebracht, warum hast du dich gerade für dieses Unternehmen entschieden, und führen so halt möglichst viele Informationen zusammen, um einen authentischen Arbeitsalltagseinblick zu generieren, sodass diejenigen, die sich jetzt auf dem Portal interessieren und sich die Bewertungen angucken und die Interviews durchlesen, halt eher ein Praktikum finden, das wirklich ihren, ja, Wünschen entspricht, als wenn man irgendwie einfach sagt, ich will jetzt zu Unternehmen XY und bewerb mich dort.
Sie stellen aber schon sicher, dass die Unternehmen diese Bewertungen nicht beeinflussen können, oder?
Genau, das stellen wir sicher, das garantieren wir. Jede Bewertung, die bei uns im System eingeht, wird Korrektur gelesen. Es wird geguckt, ob da Namen genannt werden, ob Firmengeheimnisse ausgeplaudert werden. Und wenn das der Fall ist, dann wird das von uns halt korrigiert. Aber es kann kein Unternehmen zu uns kommen und sagen, hier stehen wir aber in einem schlechten Licht, da bitte löscht das. Also das gab es schon, und da wurde uns auch schon mit Klagen gedroht. Das haben wir aber nie nachgegeben, und ja, es kam auch nie eine Klage oder auch noch nicht mal ein Brief vom Rechtsanwalt, weil im Endeffekt die Unternehmen halt auch wissen, wenn wir das machen und das rauskommt, dass wir da versuchen, sogar mit Rechtsanwalt so eine Bewertung zu löschen, dann ist das nachher ein größerer Image-Schaden, als wenn man es so stehen lässt, wie es halt einfach da steht.
Zum Schluss noch, Sie haben mehrere tausend Bewertungen mittlerweile gesammelt auf dem Portal. Was kann man denn daraus ableiten an konkreten Tipps für jemand, der ein Praktikum sucht? Worauf sollte man achten?
Also was auch die Studie eigentlich aussagt, ist, dass die Zufriedenheit am stärksten mit der Wertschätzung und der Betreuung korreliert. Also ich würde immer gucken, wenn ich mir noch mal ein Praktikum suchen müsste, würde ich ganz viel Augenmerk darauf legen, wie die ehemaligen Praktikanten mit der Teamatmosphäre und der Wertschätzung, mit der Betreuung zufrieden waren, und das als einen ganz zentralen Aspekt bei der Suche nach einem Praktikum ansehen, weil das im Endeffekt wirklich mit Zufriedenheit nachher dann einhergeht.
Wo haben Sie Ihr letztes Praktikum gemacht?
Ich habe mein letztes Praktikum bei Porsche gemacht.
Und waren zufrieden?
Also ich muss sagen, seitdem ich jetzt selbstständig bin, sind doch da sehr viele Sachen, die ich dort gemacht habe, die ich jetzt halt auch als nützlich im Arbeitsalltag erachte. Also vieles, was Abläufe und Organisation angeht, kann ich da aus diesem Praktikum heute wieder in meiner eigenen Firma anwenden.
Eins muss ich aber jetzt doch noch fragen, kann man bei Ihnen denn in der Firma meinpraktikum.de auch Praktikum machen?
Ja, bei uns kann man jederzeit gerne Praktikum machen. Wir suchen eigentlich immer aufgeschlossene Praktikanten, und zwei ehemalige Praktikanten arbeiten heute jetzt also auch schon als Festangestellte bei uns.
Daniel Pütz im D-Radio Wissen Interview. Aus terminlichen Gründen haben wir dieses Interview kurz vor der Sendung aufgezeichnet. We'll be right back. D-Radio Wissen, mein Studium. Und heute geht's ja um die Werkstoffwissenschaften. Und manchmal, an manchen Grenzgebieten, sind dann auch ganz andere Kenntnisse gefragt. Wenn es zum Beispiel um den Werkstoff Schilf geht, dann kann möglicherweise ein bisschen Biologie nicht schaden. Naheliegend, dass sich also zum Beispiel auch Chemiker mit neuen Werkstoffen befassen. Und einer von denen ist Dietmar Stephan. Er ist Professor für Baustoffe und Bauchemie an der Technischen Universität in Berlin. Ein Bauchemiker, das ist im Grunde fast schon sowas wie eine neue Fachrichtung. Und Dietmar Stephan hat seine Professur auch gerade erst vor ein paar Wochen angetreten. Eine der Fragen, über die er nachdenkt und zu denen er forscht, ist die, wie man Beton anders herstellen oder sogar ersetzen kann. Dietmar Stephan ist also ganz dicht dran, nämlich an einer anderen Disziplin, an der Bauingenieursausbildung. Mit denen kooperiert er, mit denen arbeitet er zusammen. Und deshalb hat ihn mein Kollege Dominik Schottner gefragt, wie kommt es, dass die Bauingenieure eigentlich eine eigene Werkstoffwissenschaft haben, Herr Stephan?
Wir unterscheiden uns natürlich von den anderen Stoffen, weil bei uns im Mittelpunkt steht häufig der Beton. Und darum herum gliedern sich viele andere Dinge. Und was bei uns zum Beispiel nicht so im Vordergrund steht, sind die Metalle. Darum kümmern sich dann andere Werkstoffwissenschaftler, die auf Metalle spezialisiert sind.
Außer Beton, gibt es sonst noch Materialien, die bei Ihnen eine große Rolle spielen?
In der Baustoff- und Bauchemie spielen im Prinzip alle Stoffe am Gebäude eine Rolle. Das ist zum einen der Beton, aber das ist auch Holz, es sind Fliesenkleber, es sind Teppichkleber. All das, was uns im Gebäude umgibt, betrifft Baustoffe und Bauchemie.
Und wie gehen Sie da vor? Also stellt sich ein Problem und Sie lösen das? Oder gehen Sie von sich aus proaktiv vor und sagen, dieser Beton ist noch nicht dicht genug oder dieses Holz ist noch nicht stabil genug?
Beim Beton haben wir zum Beispiel jetzt die Fragestellung der Ressourcenschonung. Also durch die Zementherstellung, das ist ja der Hauptbestandteil des Betons, werden weltweit 5% des CO2-Ausstoßes produziert. Und unsere Fragestellung ist da dann zum Beispiel, wie können wir Beton herstellen mit weniger CO2-Emissionen? Ein anderes Beispiel ist immer die Dauerhaftigkeit, das heißt, wie lange hält der Baustoff? Konkret beim Beton ist es zum Beispiel so, wie lange hält eine Kläranlage, wie lange hält eine Abwasserleitung? Da gibt es permanent Verbesserungsbedarf.
Welche Aufgaben sind denn derzeit zentral? Was ist en vogue in der Bauchemie?
Ganz zentral ist immer die Ressourcenschonung und auch der Umweltschutz. Eben das Beispiel, wie kann ich Beton herstellen mit Ersatzmaterialien? Wie kann ich zum Beispiel mit weniger Portland-Zementklinker, der sehr energieintensiv hergestellt werden muss, trotzdem guten Beton herstellen? Und dafür braucht man ziemlich viel chemisches Wissen, um zum Beispiel Flugasche einzusetzen, sie anzuregen und damit einen, ich sag mal, Ökobeton herzustellen.
Welche Aufgaben stellt Ihnen denn die Energiewende in Deutschland?
Viele Baustoffe werden sehr energieintensiv hergestellt. Das eine Beispiel ist eben der Beton. Es sind aber auch andere Wandbaustoffe. Und eine andere wichtige Sache ist eben die Isolierung des Gebäudes an sich. Wir alle kennen das Problem Wärmedämmung. Und auch das gehört mit zur Bauchemie, weil wir müssen diese Stoffe ja herstellen und wir müssen sie auch permanent und dauerhaft mit dem Gebäude verbinden.
Was gibt's denn da für Beispiele? Was ist etwas ganz Neues, von dem wir jetzt noch nichts wissen?
Etwas, was recht neu ist, sind Putze, gerade für den Innenbereich, die Wärme im Gebäude puffern. Das funktioniert so, dass Wachskugeln, die bei einer bestimmten Temperatur schmelzen, eingekapselt sind. Und wenn wir eine Temperatur, zum Beispiel 22 Grad erreichen, bei denen diese Wachse schmelzen, bleibt diese Temperatur über einen längeren Zeitraum konstant. Auch wenn die Sonne in den Raum strahlt, auch wenn wir selber Wärme produzieren. Einfach damit dieses angenehme Klima, diese angenehme Temperatur möglichst lange erhalten bleibt.
Für alle könnte auch die luftreinigende Fassadenfarbe sein, von der ich gelesen habe. Was ist das?
Die luftreinigende Fassadenfarbe beruht auf Photokatalyse. Das bedeutet, wir haben einen Photokatalysator, Titandioxid. Das kennen wir alles aus der weißen Wandfarbe, auch aus der Zahnpasta. Und gemeinsam mit Energie aus dem Sonnenlicht können Luftschadstoffe da abgebaut werden. Im Prinzip so wie im Autokatalysator, nur dass wir die Energie nicht über die hohen Temperaturen hineinbekommen, sondern aus dem Sonnenlicht.
Und wie verbreitet sind solche Techniken?
Sie sind jetzt gerade in der Probephase. Beispielsweise haben wir einen Autobahnabschnitt bei Osnabrück, der wurde in einem Pilotprojekt auf 2 Kilometer beschichtet, um auch wirklich in der Praxis festzustellen, können diese photokatalytischen Stoffe die Luft reinigen, nachhaltig reinigen.
Und was sind da Zwischenergebnisse?
Im Labor funktioniert das Ganze wunderbar. Nur im Labor haben wir natürlich auch immer konstante Bedingungen. Wir können genau alles regeln. Und das ist noch nicht absehbar, wie es eben in Großprojekten läuft. Da brauchen wir sicherlich 2-3 Jahre Zeit, um so etwas durchzutesten.
Wo gibt's denn noch akuten Handlungsbedarf?
Handlungsbedarf gibt es immer im Schützen von Bauwerken. Ich nehme mal das Beispiel Windkraftanlagen, die in hoher See, also im Offshore-Bereich aufgestellt werden. Die müssen sehr dauerhaft geschützt werden, weil da können sie ja nicht einfach alle paar Tage sich das Gebäude anschauen oder auch mal was reparieren. Und dafür brauchen wir sowas wie selbstheilende Baustoffe, die sehr, sehr dauerhaft sind und sich im Schadensfall auch mal selber reparieren können.
Wenn ich jetzt als junger Mensch, ich habe gerade Abitur gemacht und ich sage, mir liegt die Umwelt am Herzen, ich möchte zum Beispiel Offshore-Anlagen sicherer machen und möchte gerne Werkstoffwissenschaften oder Bauchemie dafür studieren. Was erwartet die, welche Zukunftsaussichten hat man, wenn man dieses Studium anfängt?
Also gerade die Bauchemie ist noch ein unentdecktes Feld in Deutschland, weil kaum jemand wirklich weiß, was dahinter steht. Es sind eben viele Firmen, die mit Produkten arbeiten aus dem Alltag, Fliesenkleber, Beschichtungsstoffe, Betonzusatzmittel, die kennt der Endverbraucher nicht, nicht so wie andere Siegel. Wer das studieren möchte, hat sicherlich sehr gute Marktchancen, weil eben das sehr interdisziplinär auch ist. Sie müssen etwas von den Baustoffen kennen, sie dürfen aber auch der Chemie nicht ganz abgeneigt sein. Und praktisches Arbeiten findet auch sehr viel statt. Das heißt, 2 linke Hände sollten Sie auch nicht haben.
Und wenn ich mich nicht entscheiden kann zwischen Bauchemie und Werkstoffwissenschaften, woran kann ich es festmachen, was ich wählen sollte?
Die Bauchemie und die Werkstoffwissenschaften im Bauwesen gehören eng zusammen und ergänzen sich. Also ich glaube mal, wenn Sie sich für die Grundausrichtung entscheiden, können Sie auch im Masterstudium immer noch wieder eine Vertiefungsrichtung wählen.
Toll, was es alles gibt. Selbst heilende Baustoffe und luftreinigende Wandfarbe. Dietmar Stefan war das, Professor für Bauchemie an der Technischen Universität in Berlin, hier im D-Radio Wissen Interview.
Thank you.
Werkstoffwissenschaften. Das ist, wir haben es gehört, ein spannendes Fach mit großen Herausforderungen und auch vielfältigen und interdisziplinären Forschungsaufgaben. Aber eine Frage, die mindestens genauso wichtig ist, wenn man sich für dieses Fach interessiert, ist natürlich, wie sieht's mit den Berufsaussichten aus? Und lohnt sich das dann möglicherweise auch finanziell, wenn ich in dieses Fach hinein studiere und mich später auf dem Arbeitsmarkt umtue? Die Antworten gibt's in unserem Faktencheck für den Beruf.
Was sind die Hauptarbeitsfelder?
Walter Reimers, Professor für Werkstoffwissenschaften an der TU Berlin.
Es ist eine Querschnittsaufgabe. Werkstoffe müssen hergestellt werden, sie müssen verarbeitet werden im Hinblick eben auf ihre Einsatzfelder. Und in diesem Kontext müssen natürlich auch ihre Eigenschaften ermittelt und geprüft werden, sodass sie also von den Berufsfeldern her diese drei Funktionen in den unterschiedlichsten Bereichen von Automobil, Flugzeug, Luft- und Raumfahrt bis eben hin zur chemischen Industrie oder Batterietechnik ist heute ein Riesenthema, wo auch der ein oder andere Absolvent hineingeht, dass all diese Dinge natürlich mit Werkstoffen eben begleitet sind.
Was kann ich verdienen?
Walter Reimers.
Das ist schwer zu sagen. Neulich hat mir ein Ex-Doktorand von mir erzählt, dass eben ein unpromovierter Werkstoffwissenschaftler so ungefähr das Gehalt erzielt wie ich als Professor. Der ist natürlich im Inspektionsbereich tätig. Das heißt, der inspiziert Gasturbinen weltweit und ist natürlich immer auf Achse.
Mike Broder, Werkstoffentwickler am Ford-Forschungszentrum Aachen.
Dadurch, dass das Spektrum des Einsatzgebietes sehr vielfältig ist, variiert wahrscheinlich auch das Gehalt. Ich denke mal, so ein Berufseinsteiger kann im Bereich von 40.000 bis 70.000 Euro im Jahr gut liegen.
Wie sind die Perspektiven?
Mike Broder.
Die Nachfrage nach neuen Werkstoffen ist zurzeit größer, als sie jemals war. Also ich kann mich erinnern, als ich anfing bei Ford und dort war eigentlich der Wille, neue Werkstoffe mit neuen Funktionen, Leichtigkeit, geringere Reibung. Der Wille war relativ gering, weil der Druck nicht so groß war. Das änderte sich in den letzten Jahren ganz drastisch. Mit den erhöhten CO2-Auflagen ist der Druck extrem groß und es werden ständig neue Innovationen eingebaut, wie wir es vor Jahren gar nicht waren. Daher ist nicht nur die Automobilindustrie selbst betroffen, sondern vor allem die ganzen Zulieferindustrien, die eben mit wirklich neuen Werkstoffideen kommen. Da ist ein Riesenpotenzial.
Ein Riesenpotenzial, sagt Mike Broder. Das klingt doch richtig gut. Holz, Eisen, Keramik, das sind ja nur ein paar der vielen Werkstoffe, mit deren Eigenschaften sich Mike Broder und seine Kollegen beschäftigen. Damit sind sie dann hinterher in ganz unterschiedlichen Branchen gefragt und auch ziemlich flexibel einsetzbar. Markus Thoms zum Beispiel, der ist als Werkstofftechniker in einem Stahl-, Walz- und Hammerwerk beschäftigt und dort mit ganz unterschiedlichen und vielfältigen Aufgaben beschäftigt. Ein kleines Unternehmen mit großen Herausforderungen für ihn als Mitarbeiter. Und wie er sich vom Schmied zum Techniker entwickelt hat, das hat Markus Thoms meiner Kollegin Vanessa Dähn erzählt.
Das hier ist übrigens mein alter Hammer. Hier habe ich 1,5 Jahre als Schmiedehelfer und später auch als Schmied gearbeitet. Das ist unser 60-Zentner.
Das ist,
ja, das ist ein Brückenhammer. Das ist der größte Hammer, den wir hier oben im Werk 1 haben.
Stolz und auch ein bisschen sehnsüchtig zeigt Markus Thoms auf sein früheres Arbeitsgerät. Jahrelang hat er hier unter dem meterhohen Hammer gestanden und dafür gesorgt, dass der Hammerführer den Stahl an der richtigen Stelle trifft. Fast alles in der Werkshalle ist riesig. Angefangen bei den Schmiedehämmern, über die Zangen, die die Schmiedeteile festhalten, bis hin zu den Öfen, in denen der Stahl erhitzt wird.
Also wir holen die Teile mit 1200 Grad Celsius raus.
Und natürlich sind diese Stahlteile auch groß, die hier erhitzt, gewalzt und gepresst werden. Diro-Stahl stellt vor allem solche Teile her, die später in Getrieben von großen Maschinen verbaut werden, zum Beispiel in Windkraftanlagen oder in Schiffen. Markus Thoms ist 30 Jahre alt, hat einen Bachelor in angewandten Materialwissenschaften an der TFH Bochum gemacht und arbeitet jetzt bei Diro-Stahl als, ja, als was eigentlich?
Es ist halt so, dass ich also rein auf dem Papier als Prozesstechniker eingestellt bin, aber in so einem kleinen Unternehmen ist es völlig üblich und auch ganz normal, dass man in mehreren Bereichen gleichzeitig arbeitet. Ich arbeite für die Betriebsleitung in meiner Funktion und darf der Betriebsleitung auch bei vielen, vielen anderen Dingen helfen.
Die müssen dann auch nicht unmittelbar mit Werkstoffen zu tun haben. Zum Beispiel unterstützt Markus Thoms seinen Vorgesetzten bei der Einführung eines Energiemanagementsystems.
Es geht in erster Linie darum, dass wir die Energieflüsse im Betrieb transparent machen und das Ganze dann ähnlich wie bei einem Qualitätsmanagementsystem akkreditieren lassen und quasi den Nachweis führen, wo wir energetisch sind und was wir bereit sind, energetisch zu verändern.
Markus Thoms ist über Umwege zu seinem Beruf gekommen. Nach seinem Realschulabschluss hat er eine Ausbildung zum Kunstschmied gemacht und dann das Fachabitur nachgeholt.
Und habe hier 2 Jahre ungefähr im Schmiedebetrieb gearbeitet und habe irgendwann mal auf Spätschicht die Idee gekommen, ich gehe mal zum Betriebsleiter und frage ihn mal, wie es weitergehen kann. Das Gespräch hat 5 Minuten gedauert und dann hatte ich das Fazit, gehen Sie doch studieren.
Sein Bachelor hat Markus Thoms seit etwa einem halben Jahr in der Tasche. Neben dem Studium hat er weiter bei Dirostahl gearbeitet und jetzt wieder einen festen Job. Vieles, was er im Studium gelernt hat, kann er anwenden und ausbauen. Als studentische Hilfskraft hat er bei Dirostahl zum Beispiel eine Wartungssoftware mit aufgebaut, die er nun weiter pflegt. Und in seiner Bachelorarbeit hat Markus Thoms sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie der Materialverlust beim Stahlschmieden möglichst gering gehalten werden kann. Ein Thema, das ihn auch in seinem Job weiter beschäftigt.
Ich versuche rauszukriegen, warum bestimmte Aufträge rausfallen und da ist natürlich auch der Werkstoff als Größenordnung einfach mit drin, den wir beobachten und die Frage immer wieder aufkommt, sind es doch werkstoffliche Einflüsse, ist das Material vorbelastet, dass dieser Fehler entsteht oder ist es ein Verfahrensfehler, den wir beim Schmieden einfach mit erzeugen, woran liegt es?
Dabei arbeitet Markus Thoms eng mit der Qualitätsstelle und den dort beschäftigten Werkstoffprüfern zusammen. Der Kontakt zu Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen ist selbstverständlich. Sein Büro hat Markus Thoms zum Beispiel direkt neben dem der Walzmeister, mitten in einer Walzwerkshalle mit Blick auf den Wärmeofen. Berufsbegleitend hängt Markus Thoms gerade noch ein Masterstudium dran, um auch in Zukunft gute Aussichten im Job zu haben.
Vom blauen Teil zur Werkstoffwissenschaft. Markus Thoms, vorgestellt von Vanessa Dehn. Und das war's bei mein Studium für heute. Das Fach Werkstoffwissenschaften in allen Facetten haben wir versucht zu beleuchten. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen oder bestimmte Informationen oder einzelne Links zum Thema suchen, dann werden Sie natürlich fündig auf www.deradiowissen.de. Meine Kollegin Andrea Heinze hat für Sie die entsprechenden Infos zusammengestellt und das alles, wie gesagt, ganz einfach im Netz. Da gibt es dann übrigens auch eine Übersicht über alle Studienfächer, die wir hier schon vorgestellt haben in dieser Sendung Mein Studium. Studienberatung zum Nachhören im Radio sozusagen von A wie Afrika-Wissenschaften bis Z wie Zukunftsforschung. Nächste Woche machen wir die Liste noch ein kleines bisschen länger. Dann kommt das nächste Fach, die Theaterpädagogik dazu. Mehr dazu jeden Tag ab Montag um 13.30 Uhr hier auf die Radio Wissen. Und jetzt verabschieden sich Andreas Noll in der Redaktion, Nastja Schwabska in der Technik, Armin Himmelrath am Mikrofon. Wir sagen Tschüss und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.